Ich darf euch nochmal bitten, dass wir gerade aufstehen. Lest uns gleich den Bibeltext nach dem Gebet. Ihr dürft auch dazu gerne stehen bleiben. Aus Markus 10, die Verse 46 bis 52. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich studieren dürfen. Wir danken dir, dass wir vier Evangelien haben, die dein Leben beschreiben, das, wer du bist, was in deinem Herzen ist. Aber die vor allen Dingen auch zeigen, Herr, wie du uns Menschen zugeneigt bist, in unserer Not, in unserem Elend. Dass du an keinen vorübergehst, der wirklich inbrünstig nach dir ruft. Und so beten wir, Herr, dass wir auch diese Menschen sind, wo es notwendig ist, dass wir in Verbindung stehen, auch mit unserer eigenen inneren Not, dass wir immer wieder spüren und wahrnehmen, die einzige Antwort können wir bei dir finden, und dass dort wirklich Ruhe einkehrt, tiefer Friede, der unerklärlich ist, den man menschlich nicht machen kann, der wirklich von dir her kommen muss. Und so bete ich, dass du auch durch diese Geschichte heute Morgen, wo wir dich noch einmal anschauen dürfen, lernen dürfen, Herr, was du uns wirklich schenken willst. Dass es tief in unserem Herzen etwas freisetzt, was nur von dir kommen kann. Segne beim Reden und beim Hören, Herr, dass du dein Reich bauen kannst in unserer Mitte. Amen. Setzen wir uns, ihr Lieben. Nicht jetzt. Jetzt bleibt sitzen. Ist okay. Jetzt war ich wieder einen Schritt zu schnell. Und zwar, ich möchte mit euch heute Morgen wieder zurückgehen ins Markus-Evangelium, und zwar ans Ende von Kapitel 10. Dort gibt es interessante Geschichte, ich denke eine sehr schöne Geschichte. Jesus und sein letztes Heilungswunder. Ein Heilungswunder der Hoffnung. Was noch einmal uns Hoffnung schenken soll. Kurz, ja, bevor es für Jesus dann nach Jerusalem geht. Ich lese uns den Text aus Markus 10, Verse 46 bis 52. Wer mitlesen möchte. Sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger, eine große Volksmenge aus Jericho, hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarm dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Für mich ist immer spannend, ihr Lieben, wenn ich anfange, eine biblische Geschichte zu studieren, vor allen Dingen, wenn man so ein Evangelium wirklich durchgeht, dann erkennt, wenn man nur aufmerksam, man erkennt unglaublich viele Details, die zusammengehören. Die passen in dem, was Markus uns versucht, letztlich als einen Weg, als eine Linie durch das gesamte Buch des Evangeliums zu zeigen. Und so auch hier, ihr Lieben, diese Geschichte passt unglaublich gut zu Markus. Das Markus-Evangelium, das uns ja gegeben worden ist, um eigentlich Jesus als jemand zu beschreiben, der aktiv ist, der unglaublich vielen Menschen dient. Im Markus-Evangelium haben wir am wenigsten direkte wörtliche Rede Jesu. Aber dafür Jesus, der dabei ist, immer und unermüdlich Menschen zu dienen. Und in den ersten 8 Kapiteln ging es darum, zu zeigen, wer er ist von seiner Identität her. Durch seinen Dienst, durch seine Wunder. Dann in Kapitel 8 wird die Frage gestellt, wer sagt ihr denn, wer ich bin? Da ist ein Schnitt. Und ihr Lieben, dann von Kapitel 8, 22 bis Kapitel 10, 52, wo wir heute ankommen. Das ist so nochmal ein ganz besonderer Abschnitt, wo Jesus sich ganz gezielt seinen Jüngern widmet. Die, die mit ihm auf dem Weg sind. Weil die haben jetzt verstanden, wer er ist. Aber sie haben noch nicht alles verstanden. 3-mal sagt Jesus in diesem Abschnitt, ich werde leiden. Wir werden nach Jerusalem gehen. Es hat schon lange gedauert, ihr Lieben, bis die Jünger überhaupt verstanden haben, wer Jesus ist, dass er die Hoffnung Israels ist. Dass er der Messiaskönig ist. Und jetzt beginnt Jesus zu sagen, dass die Menschen ihn zu Tode bringen werden. Das klingt so gar nicht nach einem siegreichen Messiaskönig, den man erwartet hat. Sondern das klingt nach Niederlage. Und das passte nicht zu dem Bild, was die Jünger und was man überhaupt in Israel hatte. Und egal wie oft Jesus sagte, wir gehen nach Jerusalem und ich werde dort sterben, ich werde leiden, sie werden mich zu Tode bringen. Die Jünger verstanden es nicht. Sie, und ihr Lieben, das ist eine der entscheidenden Wahrheiten aus dieser Geschichte, sie litten immer noch an Blindheit. Egal wie oft Jesus das sagte. Sie haben erkannt, er ist der Messias, ja, aber sie haben seinen Weg nicht verstanden. Und ihr Lieben, damit wird diese Geschichte für uns sehr persönlich, weil Jesus damit etwas in unserem Leben berührt, wo er sagt, ihr mögt etwas erkannt haben von mir und etwas verstanden haben, aber das ist immer noch Blindheit. Das sind immer noch entscheidende Dinge, die ihr im Blick auf mich, auf meine Person, auf meinen Weg nicht verstanden habt. Wisst ihr was, das ist hochinteressant, wisst ihr, dass die Geschichte Markus 8, 22 beginnt mit einer Heilung eines Blinden, wo Jesus sich seinen Jüngern zuwendet und sie endet mit der Heilung eines Blinden. Die ganze Geschichte ist überschattet von einer Blindheit bei den Jüngern Jesu. Nicht bei der Allgemeinheit, sondern bei den Jüngern Jesu. Da ist Jesus am Ringen, am Kämpfen. Und so versucht Jesus seinen Jüngern zu erklären, in dieser Zeit, der Sieg kommt durch das, was zuerst wie eine Niederlage aussieht. Sieg kommt durch das, was zuerst wie eine Niederlage aussieht. Und er versucht ihnen zu erklären, was wahre Größe ist, was echter Sieg ist. Und ihr Lieben, leiden wir daran nicht alle? Was ist wirkliche Größe? Was ist echter Sieg? Wofür lohnt es sich wirklich, sein Leben hinzugeben? Und das sind die Fragen, die Jesus hier nachgeht, wo er versucht, seinen Jüngern ein neues Programm zu geben. Und genau diese Zeit, ihr Lieben, dieses, wo Jesus das Hauptaugenmerk auf seine Jünger hat, das findet hier in dieser Geschichte einen gewissen Abschluss. Denn jetzt tritt Jesus wieder in die Öffentlichkeit. Der nächste Schritt, wisst ihr, was der nächste Schritt ist? Aus dieser Geschichte heraus? Sie kommen aus Jericho heraus und der nächste Schritt wird was sein? Der Einzug nach Jerusalem. Einzug nach Jerusalem. Und so ist in diesem Wunder eine letzte Botschaft Jesu, die an seine Jünger auch gerichtet ist, an seine Nachfolger. Als ob Jesus ihnen sagen will, kommt mit eurer Blindheit zu mir, aber werdet euch erstmal eurer Blindheit bewusst. Denkt, reflektiert, was ist es, wo ich blind bin? Und ich kann euch den nötigen Blick schenken. Das, was diese Geschichte auch besonders macht, ihr Lieben, ist nicht nur, dass es die letzte Heilungsgeschichte ist, es ist auch die einzige Heilungsgeschichte im Markus-Evangelium, wo der geheilt wird, namentlich erwähnt wird. Und das macht diese Geschichte um einiges persönlicher. Das ist ein Grund, warum manche Ausleger oder viele Ausleger hingehen und sagen, das spricht dafür, dass dieser Bartimäus der ersten Gemeinde sehr wohl bekannt gewesen sein muss. Das heißt, dieser Bartimäus blieb dabei. Aus dem Mann am Weg wurde, Vers 52, der Mann auf dem Weg, der ab jetzt Jesus folgt. Und ihr Lieben, was ist das Erste, was er sehen wird, wenn er Jesus hinterhergeht? Das ist ganz wichtig, das mitzugehen, zu verstehen. Das Erste, was er sehen wird, ist, man wird Jesus verachten, man wird ihn ans Kreuz schlagen. Und seine Jünger werden frustriert sein, die mit ihm Jahre unterwegs waren. Aber trotzdem wird er in der Lage sein, das alles so einzuordnen, zu sagen, das gehört zusammen. Er ist der Messias. Und er bleibt nicht frustriert weg. Er blieb dabei. Er blieb dabei. Also, das spricht davon, ihr Lieben, geistlich muss er unglaublich viel verstanden haben. Allein schon die Aussage, dass er Jesus ruft, Sohn Davids. Zum ersten Mal ist das öffentlich ausgerufen. Dieser Mann hat sehr viel verstanden. Obwohl er nicht mit Jesus 3 Jahre unterwegs war, wie seine Jünger. Das ist möglich. Und so ist der Blinde in dieser Geschichte eigentlich der Einzige, der wahrhaft sieht. Genau dieses Wunder will Jesus an seinen Jüngern zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch bewirken, an uns. Er lädt uns ein, alle unsere Hoffnung zu Jesus oder auf Jesus zu setzen. So habe ich es überschrieben, einfach Jesus und sein letztes Heilungswunder der Hoffnung. Jesus und sein letztes Heilungswunder der Hoffnung. Heute ist der 4. Juli, der Unabhängigkeitstag der Amerikaner. Ein Tag der Hoffnung. Ja, der gerade dem amerikanischen Volk das Gefühl gegeben hat, es ist möglich, bei aller Unterschiedlichkeit eine Einheit zu finden, wenn man sie einmal erkämpft hat. Und dieses Wunder, ihr Lieben, soll uns Hoffnung schenken. Es soll uns Mut machen. Egal wie aussichtslos unsere eigene persönliche Situation ist. Und ich weiß von vielen von uns, in irgendeiner Art und Weise an eine Ausweglosigkeit empfinden und spüren. Wie kann uns diese Geschichte Mut machen und Hoffnung schenken? Einmal, weil diese Geschichte uns zeigt, es gibt keinen wirklich aussichtslosen Fall. Aber dieser Fall schien aussichtslos. Zweitens, diese Geschichte zeigt, dass man, egal wo man steht, egal was wir durchleiden, es immer möglich ist, wenn wir Jesus begegnen, Glauben zu riskieren, der sich lohnt, der belohnt wird, der nicht unbeantwortet bleibt. Und drittens, warum oder wodurch gibt diese Geschichte Hoffnung? Weil sie uns herausfordert durch eine scheinbar überflüssige Frage. Aber diese Frage will uns helfen, uns selbst wahrzunehmen. Was brauchen wir denn wirklich? Jesus hilft uns, uns selbst zu entdecken. Ja, Jesu Augenmerk auf die Jünger findet ein Ende. Bevor er aber Jerusalem erreicht, muss er noch durch Jericho. Alle, die von Norden gekommen sind und nach Jerusalem wollten zum Passafest, mussten oder sind in der Regel durch Jericho gegangen, weil sie sagten, dass Jericho war so etwas wie ein Sammelpunkt gewesen, ihr Lieben. Dort kamen alle Reisenden von Norden herunter und man hat sich dort gesammelt, damit man nicht alleine den Weg nach Jerusalem ging. Denn das hieß nochmal 25 Kilometer unterwegs zu sein. Und nach Jerusalem ging es dann durch zerklüftetes Gebirge 1000 Meter weit hoch. Und das war eine gefährliche Reise. Diese Reise wollte man nicht. Wilde Tiere, Räuber, die unterwegs einem das Leben schwer machen konnten und irgendwo auflauerten. Und so war Jericho der Sammelpunkt. Kein Wunder, dass hier jetzt unglaublich viele an den Blinden vorbeigehen. Eine Reisegesellschaft. Und dennoch, dieser Bartimäus, das erzählt diese Geschichte, gehört nicht dazu. Er gehört nicht zu den Privilegierten, die nach Jerusalem gehen dürfen. Er sitzt am Weg. Und alle gehen an ihm vorbei. Sie gehen nach Jerusalem. Sie dürfen sich freuen. Sie dürfen das Passafest feiern. Sie dürfen das eine große, das höchste Fest der Juden feiern. Nicht er. Nicht er. Eine scheinbar aussichtslose persönliche Lage. Ihr Lieben, blind zu sein, ist ja generell schon etwas, ne, was auch heute ja, existenzieller Kampf sein kann. Aber damals noch mehr. Blind zu sein. Bartimäus konnte nur versuchen, mit seinem Gehör sich einigermaßen zu orientieren. Aber das reicht nicht, um mit den anderen zusammen nach Jerusalem zu gehen. Er musste zurückbleiben. Er war ein Mann, der auf die Gutmütigkeit der Menschen angewiesen war, dass sie in ihre Taschen greifen, dass sie was rausholen und ihm geben. Und manchmal, ihr Lieben, waren die vorbeigehenden gesunden Menschen gar nicht so freundlich. Ist doch schön, dass wir so eine Stimme haben im Gottesdienst, oder? Finde ich sehr schön. Ja. Es war nicht selbstverständlich, dass man solche Leute freundlich behandelt hat. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Die Menschen, da waren viele, die waren genervt von dem, dass Bartimäus, als er hörte, Jesus geht an ihm vorbei, die ihn bedroht haben und gesagt haben, Bartimäus, es reicht, sei still, du nervst, das ist Stress. Und die Frage ist, warum sind Menschen, wenn sie so einen sehen, der so hilflos ist, so ausweglos seine Lage ist, dann auch so rau, so aggressiv, man kann sagen, schon aggressiv mit ihm. Warum? Und das erinnert, ihr Lieben, auch ein wenig an die Geschichte, die wir in Markus 10 gelesen haben, wo die Jünger die Menschen versuchten, von Jesus wegzuschicken, als sie kamen und mit den Kindern zu Jesus kamen und Jesus sollte die Kinder einfach herzen und segnen und in den Arm nehmen. Und hier ist wieder eine Geschichte, wo man wieder jemanden von Jesus fernhalten will. Wieder von Jesus fernhalten. Und dann gab es Situationen, und das galt ganz besonders auch für Blinde, die dazu führen konnten, dass Menschen nicht nachsichtig mit ihnen waren. Weil wenn Menschen an denen vorbeigingen, etliche haben gedacht in dem Moment, was hat dieser Mann wohl Schlimmes in seinem Leben getan, dass Gott ihm dieses Los gibt. Wo hat er gesündigt? Das ist nämlich genau die Frage, ihr Lieben, die wir in Johannes 9 sehen, wo sogar die eigenen Jünger Jesu, die mit ihm unterwegs sind, einen Blindgeborenen sehen und dann Jesus fragen, Herr, Erklär uns jetzt mal, was ist hier passiert? Wer hat hier gesündigt? Seine Eltern oder er, dass er blind geboren ist? Merkt ihr was? Da geht es überhaupt nicht um die Frage, oder da geht es nur um die Frage, wer hat gesündigt? Nicht, warum leidet er? Es ist klar, dass er gesündigt hat. Irgendeiner hat gesündigt. Und so wird auch der Blinde hier gesessen haben und auch gegen dieses Vorurteil gekämpft haben und gespürt haben, dass hier Menschen vorbeigehen am Weg, die letztlich denken, oh, was ist mit dem passiert? Warum ist er so? Was hat er getan? Und dann darf man nicht vergessen, ihr Lieben, dass Menschen mit einer gewissen Behinderung auch nicht zum Beispiel im Heiligtum dienen durften. Levitikus spricht darüber, Levitikus 21. Und dieses Gebot wurde später im Judentum sehr wahrscheinlich noch verschärft. Nämlich bis dahin, dass sogar Menschen, die in irgendeiner Art und Weise eine Krankheit hatten, zum Beispiel Blindheit, noch nicht mal am Gottesdienst teilnehmen durften. Das heißt, dieser Mann, ihr Lieben, war vom Gefühl her jemand, der ausgeschlossen war. Und er war angewiesen auf diese Menschen, die eigentlich sagten, er ist ein Sünder. Vielleicht war er nicht so stark das Gefühl wie bei einem Aussätzigen, der wirklich ausgeschlossen war, den man noch nicht mal berühren durfte. Aber dennoch, hier war etwas, mit dem er kämpfen musste, gegen ein allgemeines Empfinden. Ich gehöre nicht dazu. Ich darf nicht dabei sein. Selbst wenn ich könnte, selbst wenn ich in Jerusalem wäre, ich dürfte nicht in den Tempel, ich dürfte nicht am Passafest teilnehmen. Ich gehöre nicht dazu. Ausweglos. Scheinbar ausweglos. So sieht es zunächst mal aus. Nun, vielleicht bist du nicht blind in der Form wie ein Bartimäus. Aber vielleicht weißt du gerade jetzt in diesem Moment, was es heißt, irgendwo in einer ausweglosen Sackgasse zu stecken. In einer ausweglosen Lage. In welchen Momenten empfindest du am stärksten, dass du am Rand sitzt und nicht wirklich dazugehörst? Und dass es für dich eigentlich keine wirkliche Chance gibt, wirklich Teil des Geschehens zu sein, so wie ein Bartimäus. Vielleicht merkst du in deinen Beziehungen oder Beziehungen mit Menschen, dass Menschen dich einfach kategorisiert haben, dich abgestempelt haben. Und du merkst, du kannst daran nichts mehr ändern. Oder deine ganz persönliche Situation. Ob es Krankheit, Arbeitslosigkeit ist. Du fühlst dich gefangen. Keine Chance, selbst etwas zu ändern. Entzieht sich völlig deinen Händen. Vollkommen. Dann können wir vielleicht ein bisschen nachempfinden, was dieser Bartimäus hier durchgegangen ist. Was er gelitten haben muss. Bartimäus ausweglos, ja. Aber nur scheinbar hoffnungslos, nur so lange, bis Jesus auftritt. Warum kann uns dieses Heilungswunder Hoffnung schenken, egal wo wir uns gerade befinden? Warum? Weil Jesus da ist. Weil Jesus da ist, ihr Lieben, weil Jesus in unserer Nähe ist. Und ihr Lieben, es gibt, und die brauchen wir auch als Nachfolger Jesu, es gibt Momente, ganz spezielle Momente in unserem Leben, wo wir besonders spüren, wenn Jesus ist uns besonders nah. Und die brauchen wir immer wieder, die brauchten auch die Jünger. Jesus ist mir besonders nah. Da passiert etwas, was nicht alltäglich ist. Wo er mein Herz wieder neu berührt und öffnet. Warum dieses Wunder uns Hoffnung schenken kann? Weil unsere Lage nur scheinbar auswegslos ist. Keiner von uns ist so blind, äußerlich gesehen, wie ein Bartimäus. Vielleicht im Herzen, ja. Aber dennoch ist unsere Lage nicht aussichtslos. Und zweitens, weil egal wo wir stehen, egal an welcher Blindheit wir leiden, wir können immer, sobald wir Jesus in der Nähe wissen, Glauben riskieren und werden erleben, es lohnt sich. Es lohnt sich. Glaube, der mutig viel riskiert. Und das hat im Prinzip dieser Blinde gewagt. Dass er aufschreit und schreit, Jesus, du Sohn Davids, bis dahin, dass es die anderen nervt, damit hat er es gewagt, in ein Risiko zu den anderen zu treten. Richtig? Die, von denen er Almosen erwartet. Denn für ihn war das ja auch sein Tag. So viele Menschen werden nicht jeden Tag an ihm vorbeigehen, wie an diesem Tag. Das wird nur eine kurze Zeit sein und dann sind sie weg. Und wenn er sich das mit denen verdirbt, dann hat er eine Chance seines Lebens vielleicht verspielt, Almosen zu sammeln. Er war von diesen Menschen abhängig. Sie bedrohen ihn. Und trotz aller Drohung, was tut er? Was tut er? Er wird noch lauter. Wie ein Ertrinkender, der mit letztem Atemzug noch einmal alles gibt, was seine Stimme hergeben kann. Und ihr Lieben, was erstaunlich ist, Bartimäus ist der Erste im Markus-Evangelium, der öffentlich ausruft, Jesus als den Sohn Davids, den Messias-König. Und möglicherweise, das, was er hier ruft, dient als Vorbereitung für das, was im nächsten Schritt folgt. Er ist der Auslöser für das, was in Jerusalem geschieht, sehr wahrscheinlich. Denn da rufen auf einmal die Massen was, wenn sie nach Jerusalem eingehen. Hosanna! Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der Sohn Davids. Und wisst ihr, was Hosanna heißt? Griechische Form von dem hebräisch-aramäischen Ausdruck. Das heißt, Herr, hilf, Herr, erbarme dich. Und das ist genau das, was Bartimäus schrie, als er nach Jesus rief. Merkt ihr was? Die Masse, die jetzt Zeuge wird von dem, was hier geschieht mit dem Bartimäus, die haben seinen Ruf übernommen. Das sind die Menschen, mit denen Jesus nach Jerusalem eingeht. Wahrscheinlich haben sie unterwegs darüber gesprochen, was haben wir eigentlich da erlebt? Und so wird die Geschichte von Bartimäus die Vorbereitung für das, was in Jerusalem geschieht. Vielleicht war Bartimäus sogar derjenige, der angefangen hat, das zu rufen in Jerusalem. Denn es heißt in der Geschichte, dass sobald er sehen konnte, folgte er Jesus. Aber er legte sich mit der Allgemeinheit an. Er wurde immer lauter und ihr Lieben, das ist Glaube. Wenn alle gegen dich sind, alle sagen, schweig. Und du tust es nicht, weil du weißt, das ist meine Beziehung zu Jesus, die ich brauche. Dann zeigen wir etwas von wahrem Glauben. Und dann heißt es, und das finde ich so eine wunderschöne Geste in dieser Geschichte, dann heißt es in Vers 50, er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Man liest das so nebenbei, aber das hat unglaublich tiefe Bedeutung. Denn für einen Blinden war das Gewand alles, was er hatte. Damit suchte er Schutz bei Nacht und bei Tag. Tag vor der Sonne und nachts vor der Kälte. Und darin hat er vielleicht auch seine letzten Habseligkeiten gesammelt, das, was man ihm gegeben hat. Das war alles, was er hatte. Und er springt auf und lässt es fallen. Gehen wir mal das theoretisch durch, wenn er nicht geheilt worden wäre, möglicherweise hätte er sein letztes Hab und Gut verloren. Ihr Lieben, das war Glauben. Das war Glauben. Anders als im Vergleich zu dem reichen Jüngling, wo Jesus sagte, verkauf, was du hast. Gib's den Armen und folg mir nach. Was wir auch in Kapitel 10 lesen, ist hier ein Bartimäus, der sein letztes Hemd fallen lässt und darauf vertraut, die Begegnung mit Jesus wird alles ändern. Das glaube ich. Ist das noch unser Glaube? Dazu lädt uns diese Geschichte ein aus Markus 10. Ist das unser Glaube? Die Begegnung mit Jesus ist alles, was ich brauche. Das wird alles ändern, egal wie ausweglos jetzt meine Situation ist. Was ich brauche, ist die Begegnung mit Jesus. Und Bartimäus macht es uns vor. Ich könnte auf alles verzichten in meinem Leben, nur nicht auf diese eine Begegnung. Mein letztes Hemd, aber nicht auf diese Begegnung. Ihr Lieben, vielleicht ist ein Problem bei uns, denn das, denke ich, fordert diese Geschichte auch von uns. Vielleicht ist ein Problem bei uns dies. Wisst ihr, was ich manchmal glaube? Ich sehe es bei mir selbst. Geht es uns manchmal nicht zu gut? Vielleicht sind wir nicht verzweifelt genug, dass wir so einen Schrei wie Bartimäus gar nicht mehr kennen. Dass dieses inbrünstige, sehnsüchtige, verzweifelte Schreien gar nicht mehr Teil unseres Lebens ist. Vielleicht ist das einer der größten Nöte, in denen wir heute manchmal festhängen. Und warum Hoffnung für uns manchmal auch so wenig real ist. Warum dieses Wunder uns Hoffnung schenken kann, ihr Lieben. Warum? Erstens, weil unsere Lage nur scheinbar ausweglos ist. Ja, sie mag gefühlt ausweglos sein. Wir mögen das schon tragen, Wochen und Monate. Aber sie ist nur scheinbar ausweglos. Und das Zweite, weil ein Glaube immer funktioniert, wenn wir ihn riskieren im Blick auf Jesus. Wenn wir uns an Jesus wenden und es zu dieser Begegnung kommt. Und das Dritte, ihr Lieben, warum gibt diese Geschichte Hoffnung? Weil selbst manchmal überflüssige Dinge in unserem Leben uns helfen können, wahrzunehmen, was wir eigentlich brauchen. Was wir wirklich brauchen. Was ist unsere wirkliche Not? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber kennt ihr das Gefühl, wenn Menschen zu dir kommen und sie stellen dir eine Frage, von der du denkst, das ist so eine überflüssige Frage, aber man erwartet darauf eine intelligente Antwort. Kennt ja auch das Sprichwort, oder? Wer dumm fragt, kriegt eine dumme Antwort. Und was geschieht hier, ihr Lieben? Bartimäus springt auf, kommt zu Jesus. Und was macht Jesus? Was willst du? Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da kann ich schneller, Jesus, siehst du das nicht? Ist das nicht offensichtlich, was der Mann braucht? Aber Jesus stellt die Frage trotzdem, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus handelt nicht, es ist offensichtlich, was Bartimäus will, aber Jesus will es hören. Warum fragt Jesus so etwas, habe ich mich gefragt. Warum fragt er so etwas? Was so offensichtlich scheint. Und ich denke, ihr Lieben, das hat damit zu tun, dass wir wissen müssen. Wir müssen zuerst wissen, was wir wirklich brauchen. Und dann klar formulieren und sagen. Und ich glaube, während wir manchmal Dinge äußern und formulieren, werden wir wahrscheinlich selbst merken, macht das Sinn oder macht das überhaupt gar keinen Sinn? Ist das wirklich das, was ich wirklich brauche? Was ich wirklich suche? Diese gleiche Frage hat Jesus nämlich in der Geschichte davor gestellt. Könnt ihr euch daran erinnern? Was ist die Geschichte davor? Wem hat das dort gestellt? Wer war denn der Predigt dabei? Markus 10. Wer kam da zu Jesus und sagte, wir haben eine Bitte? Die Jakobus und Johannes, die zwei der engsten Jünger Jesu und sagten, Herr, wir wollen, dass du uns tust, worum wir dich bitten. Jesus sagt, okay, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Nur bei ihnen funktioniert das nicht. Sie fragen das wirklich. Bei ihnen kommt nicht die Einsicht, meine Zeit ist so. Dumme Frage, was wir dort fragen. Herr, gib uns die Plätze rechts und links neben dir in deinem Reich. Aber wie antwortet Jesus auf diese Bitte? Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Werdet euch erstmal bewusst, was ihr bittet. Werdet euch erstmal selbst im Klaren, was ihr wirklich braucht. Aber diesen Bartimäus, den erhört Jesus sofort. Er sollte es aber sagen. Ja, ihr Lieben, was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen, wenn wir auch als Jünger Jesu manchmal an Hoffnungslosigkeit leiden? Ich denke, es ist wichtig auch zu verstehen, wir sind Bartimäus. Wir sind blind. Und ein Teil unserer Herausforderung ist der, unsere Blindheit zu identifizieren. Wenn ich samstags mit Lena ein besonderes Frühstück habe, dann schickt mich Lena manchmal zum Kühlschrank und sagt, wenn wir zum Beispiel Lachs essen, geh und hol den Meerrettich aus dem Kühlschrank. Und ich gehe zum Kühlschrank, mache den auf und sage, da ist kein Lachs. Kein Meerrettich. Und irgendwann sagt dann Lena, der ist da. Dann springt sie auf. Muss ich selbst kommen? Sie kommt, macht den Kühlschrank auf. Und was passiert? Da ist es. Vielleicht hinter einer Dose oder was auch immer. Und dann die Frage dann, ja, bist du blind? Ihr Lieben, es gibt so viel, wofür wir blind sein können. Dieser berühmte blinde Fleck in unserem Leben. Manchmal blind für die Not anderer. Blind für das, was gerade wirklich wichtig ist. Blind für das, was ich selbst brauche. Blind dafür, dass vielleicht jemand anders nur ein bisschen meine Aufmerksamkeit braucht und ihm würde es schon viel besser gehen. Blind dafür, dass ich vertrauen kann und darf, egal wie schlecht es mir geht. Blind dafür, dass es gar nicht so viel braucht, das Herz eines anderen Menschen zu erreichen. Blind dafür, dass wir eigentlich blind sind. Unsere Ängsten, Sorge, Unsicherheiten, unsere Nöte, ihr Lieben, können uns blind machen. Und Jesus lädt uns mit dieser Geschichte ein. Werd dir deiner Blindheit bewusst. Identifizier sie. Nenn sie beim Namen. Das Zweite, ihr Lieben, was immer Jesus in deinem Leben heilt, was immer du aus der Begegnung mit Jesus bekommst, es sollte am Ende dahin führen, dass du besser Jesus folgen kannst. Also was immer wir erfragen und erbitten von Jesus, Jesus heilt, damit wir bessere Nachfolger werden können. Denn der Mann, dieser blinde Bartimäus, aus dem Mann am Weg, und damit endet diese Geschichte, aus dem Mann am Weg wurde was? Der Mann auf dem Weg. Jesus sagte zu ihm, geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet, hat dich geheilt. Jesus hat nicht gesagt, folge mir. Das hat er ihm ganz überlassen. Er hat nicht gesagt, komm jetzt mit mir nach Jerusalem. Er hat gesagt, geh hin. Was immer du vorhast, jetzt wo du sehen kannst, tu es. Das war seine eigene persönliche Entscheidung. Er sagte, das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ich folge dir. Und dann wird die erste Herausforderung die sein, zu sehen, dass sein Messias, der ihn gesund gemacht hat, in einigen Tagen leiden und sterben wird. Aber was immer er hier erlebt hat, das war die Grundlage dafür, dass er Glauben halten konnte, was immer als weitere Herausforderung kam. Ihr Lieben, wenn es darum geht, dass unsere Bitten, unsere Nöte, deren wir in uns bewusst werden, uns helfen können, bessere Nachfolger Jesu zu werden, dann können wir auch damit rechnen, dass Jesus antwortet und erhört und dass Hoffnung am Ende da ist.